Und wer hat die Spesen übernommen?
Spiegel.
Aber diese Programm Inside the Back kennen.
Ein Sekunde noch.
Okay. Das ist
welcher Name steht jetzt auf der Band?
Meiner. Alexander Small steht Senior Correspondent. Ich war völlig sicher, dass es damit klappen würde. Und habe dann also nochmal den Mitarbeiter des Erzbischofs kontaktiert, habe gesagt, ja, ich bin jetzt hier für Inside the Vatican unterwegs und vielleicht können Sie nochmal einen Brief schreiben. Und das tat er dann auch, aber es kam immer noch keine Antwort. Es kam auch keine Einladung. Dann, also das war dann bei mir in Sackgasse und dann fiel mir aber ein, dass wir hier beim Spiegel eine Fotografin haben. Tina Hager, die war früher im Weißen Haus Fotografin und hat nicht nur deswegen, aber auch eine die amerikanische Staatsbürgerschaft. Jetzt dachte ich mir, ich mache die Geschichte am besten mit Tina Hager, denn sie kommt auf jeden Fall rein. Und wir machen es vielleicht so, dass sie schon mal vorfährt, Kontakte macht und guckt, wer könnte, also Kontakte mit dem Erzbischof, wieso meldet er sich nicht, ist das vielleicht ein postalisches Problem gewesen, kein inhaltliches. Und Tina war auch einverstanden, bekam dann auch ihr Kärtchen und fuhr im Juni, ja genau, war kurz vor der Weltmeisterschaft, kurz vor dem Endspiel, fuhr im Juni letzten Jahres los. Und ich war sicher, dass sie es nicht schaffen würde. Sie ist zwar eine sehr, sehr gute Fotografin, auch eine sehr gute Logistikerin, aber ich dachte da, das geht nicht. Und die Geschichte, die wir uns ausgedacht hatten, war, wir sind also zwei sehr, sehr fromme, vor der Heirat stehende, aber das sollte man vielleicht nicht. Sollte vielleicht diesen Raum nicht verlassen. Wir wollten also erfahren, was denn unsere Glaubensbrüder in Westafrika, in diesem völlig unbekannten, aber doch so katholischen Land tun und was sie für Sorgenprobleme haben. Ich habe dann in Rom auf Kosten des Rudolf Augstein Verlages ungefähr 2 Kilo heiliges Wasser, Rosenkränze, dann diese schönen Papstbilder, die sich von Johannes Paul in Benedikt verwandeln, die in Museum kommt, spanische Bibeln. Also ich habe den halben Koffer voll gemacht, traf dann Tina in Paris und übergab mir diesen heiligen Koffer. Und sie fuhr dann los, behängt mit. Aber sie ist katholisch. Ich bin ja nicht katholisch, aber sie ist katholisch und auch, ist auch gläubig und hatte damit auch keine Probleme. Der gefährlichste Moment dieser Reise war übrigens, als mich der Dolmetscher einer Ölfirma fragte, was ist eigentlich ihr Lieblingspsalm? Ich sagte, es war heikel. Blowing in the wind. Ich habe nichts gesagt. Ich bin nur aufs Klo. Aber egal. So, Tina fuhr also dann mit diesem Koffer los und meldete sich dann 3 Tage nicht mehr. Und dann kamen zunehmend dramatischere Anrufe von ihr. Sie sagten, ja, es ist sehr gefährlich. Es ist ganz, ganz heikel. Es gibt eine Chance, du musst sofort kommen. Das war, glaube ich, der 12. oder der 11. Juni. Tag vorm Endspiel. Italien war im Endspiel drin. Ich war Rom-Korrespondent. Ich konnte nicht kommen. Es ging einfach nicht. Dann habe ich gesagt, schwer mit den Flügen, ich kann jetzt nicht kommen. Es ist wirklich so gefährlich. Ja, du musst unbedingt kommen. Und sie hätte, und da dachte ich, das ist vielleicht eine Form von Mengefieber oder was auch immer. Sie sagte, sie hätte den obersten, den Staatssicherheitschef von Äquatorial-Guinea kennengelernt und der hätte mir persönlich ein Visum ausgestellt. Und dachte, das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Also, das ist also einer der obersten Folter dieses Landes. Und da war die Frage, wie sie das angebliche Visum nach Berlin, nach Rom bekommt. Sie hat so ein faxen wollen, das ging aber nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, fotografier es doch einfach und schick mir eine E-Mail mit Anhang, mit einem JPEG-Anhang dieses Fotos. Das kam auch an. Und ich weiß noch genau, ich saß an meinem kleinen Schreibtisch da in Rom und aus meinem winzigen Drucker kam dann dieses Visum heraus, gezuckt. Ein Visum mit der Unterschrift tatsächlich dieses Herrn Manuel Nguema Ma, Ministro de Seguridad Nacional.
Ist er das noch jetzt? Oder?
Bitte?
Ist er das jetzt noch?
Ja, ja, ja. Also ich habe jetzt... Weiß ich nicht.
Ist er noch ein Handy? Ich denke, jetzt holst du ja noch mal ein bisschen aus dazu, was die Effekte eventuell so einer Geschichte im Ausland sind.
Also die europäische Botschaft, die für Europa zuständige Botschaft in Berlin ist ausgetauscht. Der Botschafter wurde abberufen danach.
Wegen der Geschichte?
Weiß ich nicht, vielleicht nicht. Keine Ahnung, ich habe nie was gehört. Es gab Anrufe bei Inside the Vatican später, die wollten gerne die Fotos haben, die Adresse haben von Tina Hager. Haben sie aber nicht bekommen.
Also Tina Hager, die ist alles die Amerikanerin, die das schon geschlagen
hat. Gut, also wie gesagt, ich drucke, also man schreibt durch dieses Visum aus und das ist wirklich mit Unterschrift allem drum und dran, aber es ist ein selbstgedrucktes Dokument, ohne Stempel und offensichtlich gedruckt. So, dann fuhr ich also nach Madrid, um da mit Iberia nach Malabo zu fliegen. Ich war völlig sicher, dass es nicht klappen würde, dass man mit so einem Wisch nicht einreist in eins der absurdesten Länder dieses Kontinents. Aber als der Beamte, der guineische Beamte in Madrid, der quasi am Check-in-Schalter noch kontrollierte, diesen Brief sah, da salutierte er fast. Es war ein Passepartout. Es war richtig. Es klappte.
Hatten Sie eigentlich Furcht, als Sie sich aufgemacht haben nach diesem ganzen dramatischen Anruf und der Aufmerksamkeit?
Ich glaube nicht genug. Ich war sicher, dass es nicht klappt. Ich war völlig sicher. Und ich dachte auch, dass Tina Hager übertreibt, was sie mit ihren Anrufen. Als der Beamte sagte, ja, es können reinkommen, war mir schon sehr mulmig. Und das wurde dann zunehmend mulmiger. 10 Tage. So, und dann begann diese Recherche und es war eben, wir haben wirklich die Rolle sehr gut gespielt. Wir waren also in dem Hotel, das diesem Minister gehört, weil dort auch ein Ausbildungszentrum war für die Ölarbeiter von den Plattformen. Das heißt, die wohnten da, bevor sie ausgeflogen wurden auf die Bohrinseln. Und es war absolut surreal, denn Tina Hager war die einzige Frau in dem Hotel und die einzige weiße Frau. Und sie ist auch eine sehr auffällige Erscheinung. Sie ist also mindestens so groß wie ich und wir haben immer gesagt, ja, wir sind Touristen, aber es gibt keinen Tourismus in Malawi.
Sie konnten sich frei bewegen, also kam niemand an der Seite, der zwischendurch gefragt hat?
Nein, nein. Okay. Und immer wenn jemand kam, haben wir diesen Brief gezückt. Und wir hatten auch einen sehr guten Kontakt zu dem Herrn Mbar. Der hat uns zum Essen eingeladen und ich habe dann immer gesagt, ja, ich bin hier inside the Vatican. Aber für ihn war das nicht ganz klar, dass er hat mich für ein Missionar gehalten. Aber als ich sagte, ich möchte jetzt gerne noch ein Interview machen mit Ihnen für Inside the Vatican, wurde das Klima sehr, sehr frostig. Denn das wollte er nicht, hat auch nicht gemacht. Und das ging so eine Woche. Und wir haben wirklich nur mit Priestern und Geistlichen gesprochen, auch mit dem Erzbischof. Sind auf der Insel rumgefahren, haben immer nur Kirchen und Gemeinden besucht und immer fromme Fragen gestellt. Und immer wurde ich vorgestellt als Senior Alexander vom Vatikan. Was macht man? Da sagt man, ich bin nur ein Schreiber. Ich habe nichts gesagt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin geschickt vom Vatikan. Ich habe gesagt, ja, ich komme hier von Inside the Vatican. Das ist eine Zeitung, die über den Vatikan schreibt und in Rom gemacht wird.
als Fußnote, du hattest mir vorhin gesagt, der Erzbischof müsste eigentlich gewusst haben, dass er keine Spiele im
Vatikan. Wusste er, ja, ja. Der römische Erzbischof.
Ach so.
Also der Monsignore Cordes, der wusste es natürlich. Der Erzbischof in Malabo nicht.
Ja.
Nee, nee. Also Malabo hat, das Wort Spiegel fiel nicht in Malabo. Mhm. Das wäre völlig unmöglich gewesen. Ich konnte also nur, oder wir konnten nur recherchieren über Katholiken in Malabo. Das ging dann, also für mich ging es relativ gut, weil wir, wie gesagt, in diesem Hotel untergebracht waren, wo also der oberste Dolmetscher einer der wichtigsten Firmen auch wohnte, und das war, er war auch sehr gläubig, allerdings an evangelischen Glaubens. Und ein anderer Dolmetscher, der ein Orthodoxer war. Und die haben sehr viel erzählt. Die haben sehr viel erzählt über ihre Arbeit, über die Ölförderung, über das Leben in dieser Pleasantville genannten Stadt, wo nur Amerikaner lebten und wo man für Ortstarif nach Texas anrufen konnte.
Haben Sie denn da mitgeschrieben oder haben Sie das?
Nee. Das ging nicht anders. Es mag vielleicht sauberere Rechercheformen geben, aber nicht in Malabo. Es ging nicht. Das Problem war dann, dass Tina Hager zunehmend nervös wurde, weil sie keine Fotos hatte. Also wir haben zwar Fotos gemacht, das waren immer, also der Smolche steht vor der Kirche. Oder, es war im Spiegel nicht unbedingt zu verwenden. Und sie wurde dann, also wie gesagt, unruhig und sagte, wir müssen jetzt mal ran jetzt. Wir müssen Fotos machen, ich brauche Bilder. Spiegel will was drucken. Übrigens ist das einzige Buch, was in Malabo zu erhalten war. Manual Practico del Ceremonial. Das einzige, es gibt kein anderes.
Wie kam es denn zu der Szene mit der Landfahrt?
Genau, und dann, also ich glaube, dann so 7 oder 8 Tage waren wir dann im Land und dann hat sie ihre Kamera ausgepackt aus dem Koffer und hat gesagt, so jetzt gehen wir los. Jetzt gehen wir, gucken uns mal die Stadt anders an und ich fotografiere jetzt mal. Wenn du es rausschmeißt, umso schlimmer. Und das war also dieser Tag, wo der Präsident ankam. Ich war morgens am Flughafen und hatte das da beobachtet. Ich hatte nicht gesehen, wie er ankam. Ich war nur davor da.
Aber du wusstest, dass er ankommen würde?
Ja, ja, die ganze Straße war gesperrt.
Und das war ein Zufall, oder das wussten die, bevor sie geflogen sind, dass der irgendwann da mal einschwebt?
Ich wusste nichts. Nee, ich hatte keine Ahnung, wo der war. Das war das Blöde, dass der Präsident nicht da war. Also eigentlich das Sujet der Geschichte war nicht da. Und ich durfte nicht über das Sujet der Geschichte recherchieren. Okay, so, und dann fuhren wir in die Innenstadt auf dieser einzigen Straße und gingen runter zum Hafen. Und ich stellte mich immer an die Uferböschung und sie versuchte mit diesen Dingern die Ölplattform über meine Schulter zu fotografieren. Was, naja. Es ging nicht. Letztlich ging es nicht. So, und dann hörten wir die Sirenen. Und da kam also mit Blaulicht kam diese Karawane von dem Präsidenten. Und ich meine, manche von euch kennen Tina Hager. Sie ist einfach eine Vollblut-Fotografin und Reporterin und rannte sofort los. okay, und dann, das ist eben ein gewisses das Problematische in dieser Geschichte. Dass der einzige Kontakt, den ich hatte mit dem Regime, also mit der Gewalt, mit der Brutalität dieses Regimes, war eine Szene, in der ich selbst beteiligt war. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, man hätte dann an dieser Stelle in die Ich-Person umschalten müssen. Das wäre vielleicht die richtige Lösung gewesen. Passiert ist Folgendes: sie rannte hoch, ich hinterher. Sie schießt dann den Präsidenten mit der Kamera. Die Karawane fährt weiter mit hohem Tempo. Und ich habe das jetzt zum Teil da beschrieben. Der letzte Geländewagen biegt dann langsam ab und das ist das Herz natürlich in die Hose gerutscht. Ich dachte, okay. Das Problem war, dass Tina für den Spiegel auch in Afghanistan und auch in Bagdad gewesen ist davor und in den Chips, die sie in ihrer Tasche hatte, die Geschichte noch drauf war. Das wusste ich in dem Moment nicht, sonst hätte ich also ins Hafenbecken gesprungen. Das hat sie mir dann, also danach ist hinter dem alles vorbei, als es zu spät war. Und die große Angst, die berechtigte Angst, die dieses Regime hat, ist, dass es von Söldnern gestürzt wird, was ja schon mal vorgekommen ist mit dem Sohn von der Thatcher. Also, wenn sie an einer Stelle sehr sensibel sind, dann ist es ausländische Spione und Söldner. Da war jetzt eine Frau, eine Amerikanerin, mit der Tasche voller Bilder, auf denen nur Uniformen und Waffen und sie selber lächelnd mit dem Soldaten neben sich zu sehen war. So. Aber wie gesagt, das wusste ich Gott sei Dank an der Stelle noch nicht. Und dann passiert diese Szene, sie wird dann überwältigt, zu Boden gerungen. Ich könnte jetzt leicht sagen, dass ich mich heldenhaft dazwischen geworfen habe, aber das habe ich nicht. Ich habe im Gegenteil, ich habe dann versucht, so Good Cop zu spielen, habe gesagt, ja, meine Frau, Sie wissen, wie Frauen sind, also in dem Ton. Es war die richtige Entscheidung. Denn also die Amerikaner, die ich danach dann kennengelernt habe von diesen ganzen Militärberatern, die sagten, also wenn ein Mann dort den Helden gespielt hätte, dann ist ganz, ganz, ganz schlecht, ganz übel ausgegangen. Insofern war das die richtige, für meine Feigheit die richtige Entscheidung. Und es endet dann so, dass Gott sei Dank hier unser Freund Mbar auch noch kam im extra Konvoi. Das war der Moment, als sie schon oft auf den Wagen geworfen war und die ihre ganzen Chips hatten. Und Tina nur in ihrem Haar einen Chip verbergen konnte, den wir gemacht hatten. Das waren also Aufnahmen aus den Slums, das waren Aufnahmen von dieser Bohrinsel, also auch heikle Sachen. Den hat sie also verborgen und dann haben sie ihr versucht, die Kamera wegzunehmen, haben den ganzen Chips weggenommen. Und als dieser Sicherheitsminister dann kam, hat sie es ein bisschen beruhigt. Also der Jeep ist nicht weggefahren, sondern sie haben sie rausgetragen wieder und dann gingen wir zurück ins Hotel und gleich neben dem Hotel war eben die US-Botschaft. Also man hätte im schlimmsten Falle hätte man aus den Fenstern unser Zimmer rüberspringen können über die Mauer. Das war so eine NATO-Draht gespickte Mauer. Man hätte es machen können. Das war auch unser Plan für den absoluten Notfall. Dass jetzt sämtliche Aufnahmen dann irgendwie gesichert auf eine Festplatte, die man nur mit einem Daumendruck öffnen kann. Es gibt offenbar sowas.
Aber die Chips hatten die hatten sie nicht.
Doch, die Chips hatten sie.
Und die Kamera haben sie zurückgegeben?
Ja, sie hatten alle Chips. Und das war eben das war der Moment, wo ich wirklich dachte, es ist alles vorbei, weil ich dachte, es wäre nur eine Frage der Zeit, bis sie die Chips lesen und dann sehen, das sind wirklich Spione. Mhm. Volltreffer. Und da war die Frage, was machen wir jetzt? Gehen wir sofort zur US-Botschaft rüber, erbitten Asyl oder was auch immer? Oder gehen wir jetzt nochmal zum Minister und sagen, wir sind Vollidioten, wir haben einen Fehler gemacht? Oder gehen wir sofort zum Flughafen und fliegen weg? Ich war für das Dritte. Aber es gab keinen Flug. Tina war vielleicht ein bisschen professioneller, die hat dann sofort, sie hat Kontakte noch aus ihrer Zeit als White House Fotografin und hat dann ihre Leute alarmiert, hat gesagt, das ist Unglück und ging dann zur US-Botschaft und hat gesagt, dass das ist passiert, aber sie hat nicht gesagt, dass es vom Spiegel ist. Sie hat gesagt, also wir sind inside the Vatican und das war eine Panne, aber dass die Botschafterin Bescheid wisse, was da passiert ist. Die hat aber gesagt, man kann sich das nicht so vorstellen als US-Botschaft in Berlin oder wie auch immer. Das war eine ein Wohnhaus, was gerade erst aufgebaut wurde als neue US-Botschaft, und da waren keine Marines. Da waren Hausmeister, zwei Hühner, glaube ich, tauchen sogar eine Geschichte auf. Also Schutz hätte man da nicht unbedingt haben können.
Hat das die Botschaft auch noch gesagt?
Sie hat gesagt, sie kann nicht viel machen, ja.
Sie kann nicht viel machen,
nee. Schon gar nicht für mich, weil ich ja dann Amerikaner war. Und dann, ich habe dann gesagt, also lass uns auf jeden Fall jetzt zu Monsieur Manuel Bar gehen und sagen, dass es uns furchtbar leid tut, und ob wir vielleicht den Präsidenten treffen können, um uns zu entschuldigen. Das war einfach eine Panne und wir wollten das nicht. Und wir haben auch dann den Bar getroffen, das war am Abend dieses Tages, und dann also mit feuchten Augen das nochmal erzählt. Und er war sehr, sehr, sehr... Ja. Ja.
Wenn Smallchick uns dann
ja. Ich hatte mir an sich vorgenommen, den Namen falsch zu schreiben, also ein T rauszulassen, aber ich habe es richtig geschrieben, leider. Das hätte er machen können. Das war ja eine der Ängste. Erstens, Sie können die Chips lesen, Sie können natürlich jetzt googeln und sehen, der ist im Impressum des Spiegel. Zumal das Spiel ja auch teilweise ins Englische übersetzt wird. Und Sie hätten vielleicht sogar herausfinden können, dass Tina Hager White House Photographer gewesen ist. Also es war nicht so schön, und der Minister war auch sehr kalt an dem Abend. Naja, es ging alles gut aus. Sie konnten offensichtlich die Chips nicht lesen, weil das so die großen 5 Gigabyte Chips waren, die ganz neu waren. Da hatten sie ja kein Lesegerät, Gott sei Dank. Und wir sind danach natürlich nur noch in die Kirche gerannt. Nur noch.
Wir seien nicht dann sofort.
Es gab keinen Flug. Und dann dachten wir auch, wenn wir jetzt mit dem. Man kann durch so Chartermaschinen, kann man sich ja schon für teures Geld mieten. Und das hätten wir vielleicht auch gemacht, aber das wäre dann auch auffällig. Ein bisschen. Ja. Nee, also wir haben dann. Ja, haben noch die 3 Tage durchgehalten. Und sind dann nach Hause gefahren. So, jetzt ist natürlich die Frage, was macht man damit mit so einer Geschichte? Wie gesagt, das ist der einzige Kontakt, ich hatte wenig Szenen, die in die Geschichte reinpassten. Ich hätte nur nicht die Spielgeschichte über das Gas, die Ausbeutung, die Ungerechtigkeit, hätte ich nicht schreiben können ausschließlich mit Geschichten über Priester und Gemeinden. Also, es tauchen ja erstaunlich viele auf in der Geschichte. Also auch der einzige Oppositionelle, den ich gefunden habe, war natürlich auch ein Geistlicher, ein sehr mutiger, sehr beeindruckender Mensch.
Dieser Koch, dieser Franzose.
Das war im Grunde der Einzige, der wirklich offen geredet hat. Der schon so lange da war, dass er sich...
Aber warum eigentlich? Es steht ja nicht in der Geschichte. Ich habe immer gefragt, was macht der?
Der Koch?
Ja, der ist Koch, aber warum ist der
da? Ach so, das ist das französische Kulturzentrum.
Aber warum bleibt man freiwillig an so einem Ort?
Chercher la femme. Also, er hat natürlich eine seiner mehreren Frauen war in Malabo. Also er liebt einfach Afrika, er wollte immer nach Afrika. Er war erst in Ghana und hat den Job gefunden als was heißt Koch. Kochen tun natürlich die seine Angestellten. Er war der Restaurantbesitzer. Und führte dort ein wunderbares koloniales Leben. Und die Franzosen dort mochten uns, mit Ausnahme des Direktors des Centre Culturel, weil der Katholiken nicht leiden konnte. Es war ein 68er. Und eigentlich der Typ von Franzose, mit dem ich sehr gut kann. Und die ich auch sehr mag, aber ich musste mal sagen, ja. Inside the Vatican.
Laden runter.
Dann hatte ich mir dieses Kreuz um den Hals. Naja. Gut, also ihr habt die Geschichte ja gelesen. Es gibt sehr viele Brüche in der Geschichte. Es gibt sehr lange Passagen, die Hintergrund erzählen. Ich habe mich entschieden, anzufangen mit der einzigen, wirklich mit der spannendsten Geschichte, die ich erlebt habe. Das war eben wirklich die Angst um die eigene Haut. Ich habe dann so angefangen mit der langsamen Fahrt des Präsidenten zu dem Ort, wo ihn dann getroffen haben. Und habe dann also filmartig gesagt, was am Rand dieser Straße zu sehen ist und um die Absurdität dieses Landes schon mal anzudeuten. Ich glaube, es ist auf den ersten zwei Seiten ist der Leser schon so neugierig auf dieses absurde Land, dass er dann auch die Schwächen hinten verzeihen wird. Gut, aber wie gesagt, das Problem der Geschichte ist die Szene, wo Tina Hager, ohne namentlich genannt zu werden, vor die eigene Kamera tritt und Teil wird des Geschehens. Mir ist kein klassischer Ausweg da eingefallen. Ich habe dann das abbrechen lassen mit der Szene, sie wird auf die Plattform geworfen und dann danach bleibt sie als heulendes Bündel zurück. Das war auch so. Sie sagt, sie hätte es gespielt. Ich glaube nicht, dass man es spielen kann. Ich glaube nicht. Ja. Das war im Grunde ganz einfach. Sie war erst in einem anderen Hotel eingecheckt. Und natürlich kommen immer sofort Leute und wollen dann übersetzen und Autofahren und so weiter, Taxifahrer. Und einer von diesen Stringern sagte, es ist besser, wenn sie das Hotel wechseln und das Hotel Paradiso oder wie es hieß, einchecken, denn das gehört dem Minister für Staatssicherheit. Der ist da immer. Der macht da seine Geschäftskontakte. Vielleicht lernen sie ihn kennen, gehen sie mal mit ihm essen. Es gibt, also weiße Frauen gibt es in diesem Land quasi nicht, jedenfalls nicht außerhalb von Pleasantville. Und exakt das hat sie gemacht. Also sie kam dann hin, hat gesagt, ich bin neuer Gast hier bei Ihnen im Hotel und ich habe ein Problem. Mein Verlobter ist leider nicht Amerikaner, sondern Deutscher und den muss ich in Paris zurücklassen. Wir dachten, naiv wie wir sind als Katholiken, wir dachten, dass wir ohne weiteres hier reinkommen würden, aber die haben uns dann am Flughafen zurückgelassen. Sie hat dann also gesagt, ja, ich bin ganz alleine, weiße Frau ganz alleine hier in Afrika. Und dann war sie mit Mba und seiner Familie Armut essen am nächsten Tag. Und da hat er gesagt, okay, mach ich.
Aber was hat sie gesagt, warum sie hier ist?
Naja, also...
Für diese Zeitung?
Für die Zeitung. Wir wollten also unseren Lesern erzählen über ein völlig unbekanntes, aber zu 100% katholisches Land. Das war die Standardgeschichte.
Wieso heißt denn der eigentlich Hassan, sein Sohn?
Hassan?
Der liebt doch Hassan, sein Sohn, oder? Der Sohn vom Präsidenten.
Ja, keine Ahnung. Also,
ist der Mubarak eigentlich noch im Amt?
Ich glaube ja, es gab eine Regierungsumbildung danach, aber sein Name war wieder drunter. Das ist einfach einer der, vielleicht der zweitmächtigste Mann in dem Land. Nee. Es gab unglaublich viele Mails und Leserbriefe auch. Die habe ich auch was mehr gelesen, weil die waren sehr positiv. Also der typische Spiegelleser liebt diese Geschichte, weil es irgendwie natürlich auch sämtliche linke Vorurteile bestätigt. Also ein armes afrikanisches Land wird ausgebeutet von Amerikanern, Öl. Das wird im Spiegel sehr gern gelesen und deswegen gab es da sehr viel Echo. Also von die Assistentin in der Humboldt-Universität, die hat natürlich sehr viel mehr gehört als ich. Also von Oppositionsgruppen und die war zu Tränen gerührt, als das erschienen ist. Die war sehr glücklich. Hm. Wie gesagt, da habe ich nur gehört, dass die Botschaft in Berlin ausgetauscht worden ist. Aber ich weiß nicht weshalb. Ich habe mich also ganz in die Furche geduckt danach. Hoffentlich ruft mich keiner an. Hoffentlich ist der Erzbischof nicht am Telefon jetzt. Aber es passiert ja nichts.
Keine Einladung nochmal.
Sie sind nach wie vor Senior Correspondent bei der Zeitung.
Irgendwie schon, ja. Und ich habe danach auch die Geschichte geschrieben, natürlich. Und also es ist keine Heuchelgeschichte, sondern ich habe wirklich eine Anklage gegen diesen völlig korrupten Erzbischof geschrieben. Und ich habe den Cordes danach nochmal getroffen, den Chef von Cor Unum, und habe mir genau darüber erzählt, wie es da war, und der war natürlich entsetzt. Also ich hoffe, dass das auch kirchlicherseits noch ein paar...
Steht die Möglichkeit, an die Geschichte noch anzukommen?
Ja, sehr interessant.
Für Cordes. Ach so, von Inside. Ja, klar. Ja, habe ich im Hotel, kann ich mal mitbringen. Hm.